Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und die besten Grüße vom Karl-May-Verlag. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Sind Sie herzlich willkommen. Wir haben ja schon im Auto hierher, haben wir schon geunkt, ob überhaupt jemand da ist bei dem Wetter. Also schön, dass Sie sich durchgekämpft haben. Und 10 Uhr ist sowieso nicht unbedingt die dankbarste Zeit hier. Aber wir sind da und vor allem Herr Alexander Röder ist da, den ich vorstellen darf.
Das bin ich.
Unser Autor vom Karl Mays Magischen Orient. Herr Röder, kurz ein paar Worte zu Ihnen. Aufgewachsen oder geboren in Kassel, heute lebend in Marburg, ist Schriftsteller in der Fantasy-Szene aktiv, hat ein schönes Buch geschrieben, Der Mönch in Weimar. Dafür ist er auch für den Seraph, den Fantastikpreis, den wir hier sehen, nominiert gewesen. Und über die Kontakte zur Fantastischen Bibliothek, dem Spiritus Rector unserer Reihe, Thomas Leblanc, sind wir zusammengekommen. Zusammen auch mit Kollegen aus dem, ich darf es mal nennen, Dunstkreis der Fantastischen Bibliothek, die ich übrigens sehr empfehlen kann, mal zu besuchen. Eine ganz tolle Einrichtung mit mehr Fantasy-Bücher, da ist das hier eigentlich gar nichts dagegen. Also das kann man, glaube ich, sagen. Mehr geht nicht, als Sie Fantasy-Bücher sehen können, dort in Wetzlar ist die zu Hause. Ja, vor 3 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ein Jahr später erschien dann sein erstes Buch bei uns, Im Banne des Mächtigen. Ist auf 4 Bände angewachsen. Im vergangenen Jahr der 4. Band gekommen. Damit ist die erste Teil dieser Geschichte, sage ich mal, das abgeschlossen. Man kann auch einzeln lesen, aber eigentlich sind diese 4 Bände aufeinander aufgebaut. Wie bei Karl May, die ersten 6 werden eben hier die Verbrecher durchgängig gejagt. Und das Neue ist eben, dass hier die Fantastik oder die Magie in die Bücher von Karl May oder in die Geschichten von Karl May, muss man sagen, Einzug gehalten hat. Zeitgemäß, Herr Leblanc hat den schönen Satz geprägt, wenn Karl May heute leben würde, würde er Fantasy schreiben. Dem würde ich beistimmen, weil Karl May sehr leserorientiert war, sehr Marketing, ein großer Marketingmann. Und Fantasy ist eben heute ein großes Thema. Und nicht nur Herr Röder hat uns gezeigt, dass es eben sehr gut zusammenpasst, die Magie, die Fantastik und Karl May. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, beziehungsweise heute dürfen wir vorstellen ein ganz neues Buch, das sage ich doch noch, Sklavin und Königin, ist am Montag zu uns in den Verlag gekommen, also ganz frisch. Und das ist was ganz Besonderes, also im Unterschied zu den schönen Bänden von Herrn Leblanc, ist dieses Band ein Episodenroman. Das gibt es nicht so häufig, dass 4 Autoren, die sich erstens gut verstehen, glaube ich, und zweitens über die Fantastische Bibliothek einen guten Kontakt haben, zusammen an einer Geschichte schreiben, also keine Anthologie. Eine Geschichte, die aufeinander aufbaut. Herr Röder hat den ersten Teil geschrieben und die anderen stießen dann direkt daran an, ohne dass es einen großen Bruch gibt. Natürlich ist der Stil dann unterschiedlich, aber das ist dann ein bisschen das Reizvolle beim Lesen. Ich hatte noch nie einen Episodenroman gelesen und muss sagen, mir hat es großen Spaß gemacht. Also das ist noch eine Besonderheit. Die Fantasy hat hier noch ein bisschen eine Steigerung erfahren, im Gegensatz zu den ersten Bänden, also noch stärker. Und wir haben sogar 6 Autoren insgesamt, denn Thomas Leblanc hat den Prolog geschrieben und Tanja Kinkel den Epilog. Und ja, und einen Autor haben wir also hier, Alexander Röder. Und da möchte ich gleich mal fragen, wie war das eigentlich? Vor 3 Jahren sind Sie eingeladen worden von Herrn Leblanc, glaube ich. Wir hatten ein sehr schönes Treffen in Wetzlar, wo uns die Idee nochmal vorgestellt wurde. Und dann wurde sogar, was ich auch noch nie erlebt habe, in einem gemeinsamen Gespräch eine Geschichte erfunden. Und war noch gar nicht klar, wer sie am Ende schreiben sollte. Wie war das für Sie, Herr Röder, als Sie Karl May, ja, überhaupt Ihre Beziehung zu Karl May, oder wie fanden Sie es dann, dass Sie zu dieser Veranstaltung damals kamen?
Ja, ich muss sagen, es war sehr seltsam, dass Herr Leblanc, der mich seit 20 Jahren kennt, aus dem Bereich der Fantastikliteratur einlud zu dieser grundlegenden Sitzung, um dieses Projekt Karl Mays Magischer Orient zu konzipieren, denn er hätte eigentlich von mir wissen können, dass ich mit Karl May gar nicht solche großen Berührungen zuvor gehabt hatte, und er stellte mir eben diese Gretchenfrage: Wie stehst du zu Karl May? Den hatte ich nun weder als Kind oder Jugendlicher gelesen, weil mir da wahrscheinlich der Onkel fehlte, der mir zum Geburtstag jeweils die Bände hätte schenken können. Aber aus dem Germanistikstudium kannte ich natürlich Karl May im Sinne, dass wir uns mit ihm natürlich beschäftigt haben, weil er ein großer Unterhaltungsschriftsteller des 19. Jahrhunderts war und im 20. Jahrhundert natürlich immer noch große Erfolge feierte, dank des Karl-May-Verlags. Aber ich konnte mich auf dieses Projekt natürlich einerseits einlassen, weil Karl May nun mal, auch wenn die meisten ihn wahrscheinlich als Autor von Old Shatterhand und Winnetou kennen oder eben im Bereich des Orients, Kara Ben-Nemsi und Haji Halef Omar, wie dort seine beiden Helden heißen, dass Karl May eben doch Abenteuerromane geschrieben hat. Also historische, aus unserer heutigen Sicht, damals gegenwärtige Abenteuerromane, die im Ende des 19. Jahrhunderts spielen. Und für einen Mitteleuropäer, einen Deutschen, im ausgehenden 19. Jahrhundert war der Orient im Grunde das, was für uns heute Fantasy-Welten sind. Denn niemand hat sich damals aus Deutschland verständlicherweise trauen können, tausende Kilometer entfernt zu reisen. Das war zu teuer, zu gefährlich, zu aufwendig. Und so hat er mit seinen Romanen eben für ein interessiertes Leserpublikum diese fantastischen, für diese Leute fantastischen Romane geschrieben, die in einem Orient spielten. Dieser Orient war natürlich nicht selbst von Karl May erlebt. Er hat ihn sich selbst vorgestellt anhand von Literatur, von Reiseberichten anderer Menschen. Und daraufhin kamen wir alle eben auf die Idee, wenn Karl May damals im Grunde schon über einen fantastischen, also erdachten oder erfühlten Orient geschrieben hat, warum sollten wir das nicht weiter tun, indem wir ebenfalls einen Orient nehmen, den die heutigen Leser aber aus Fantasy-Literatur oder eben den Erzählungen von Tausend einer Nacht kennen. Diese Märchen kennt man ja mit Aladdin und der Wunderlampe, Alibaba und den 40 Räubern. Und so schien uns, dass diese Verbindung aus historischem Abenteuerroman, der im Orient spielt, also alles vom Balkan bis zum Zweistromland bis nach Persien und die arabische Halbinsel hinab, dies mit Fantasy zu verbinden, also mit Magie, Zauberei, Fabelwesen, guten und schlechten Magiern, Hexen und so weiter, dass das ein nicht nur interessantes, sondern auch stimmiges Bild ergeben würde. Und so war das für mich kein Problem, in Karl May einzusteigen. Ich habe die Orientbände gelesen und dann galt es ja einfach nur, auch im Verbund mit den anderen Autoren und Autorinnen, einfach eine spannende Geschichte zu ersinnen in einem Orient, der zwar historisch ist, aber mit Magie und Zauberei und Fantasy aufgeladen.
Also, da muss ich gleich dazu bemerken, wahrscheinlich ein Glücksfall für Herrn Röder, dass er nämlich dann auch vielleicht ein bisschen später eben das Glück hatte, auch Karl May richtig kennenzulernen.
Durchaus.
Ich glaube, das ist auch kein Fehler. Wer ihn nicht kennt, sollte unbedingt den meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache mit Abstand mal zumindest ausprobiert haben.
Denn niemand sollte einfach nur glauben, es sei das, was man aus den Winnetou-Filmen oder den Karl-May-Festspielen von Bad Segeberg kennt. Karl May war so ein breit schreibender Autor. Er hat auch viel Unheimliches und Elemente des klassischen Schauerromans in seinen Erzählungen, was wir auch sehr schön aufgreifen konnten und was ich auch selbst sehr gern aufgegriffen habe.
Ich will auch auf den Roman jetzt nochmal zurückkommen gleich. Ich habe eben erzählt am Anfang einen Episodenroman, etwas Besonderes, und da interessiert mich nochmal, wie geht man das eigentlich an? Wie haben Sie das mit Ihren Kollegen, mit Herrn Leblanc eigentlich gemacht? Was war Ihre Vorgaben? Weil ich finde, es hat wunderbar funktioniert. Aber wie war das im Vorfeld? Ich meine, wenn Sie einen eigenen Roman konzipieren, dann sind Sie für sich selbstständig und machen, was Sie wollen. Da so ganz frei waren Sie ja hier nicht. Also insofern können Sie mal ein bisschen erzählen, wie dieses eher ungewöhnlichere Projekt ablief.
Also es war so, es gab natürlich am Anfang eine grobe Handlung für diesen kompletten Roman. Das war ein Entwurf des Herausgebers und Gründers der Reihe, Thomas Leblanc. Das war in vier Teile aufgeteilt. In dieser Handlung geht es ja darum, dass unser Held Kara Ben-Nemsi von einem früheren Abenteuer zurückkehrt und per Zufall in einem kleinen Ort in der Türkei, also damals Osmanisches Reich, Menschen belauscht und dort feststellt, dort ist eine Holländerin als Sklavin gefangen gehalten. Und er überlegt nicht lange, befreit mit seinen Gefährten, also Haji Halef Omar und Sir David Lindsay und die noch begleiten, diese Frau aus den Fängen dieser Sklavenhändler und geht dann aber wieder seiner Wege. Ein britischer Lord, mit dem Karabenemsi freundschaftlich verbunden ist, nimmt sich dieser Dame an, die natürlich ihre Familie verloren hat, nachdem sie verschleppt wurde. Und es entsteht dann der Plan, sich für die Entführung und den ganzen Sklavenhandel zu rächen, woraufhin sich die Helden wieder zusammenfinden und den Sklavenhändlern, die diese Dame entführt hatten vor einigen Jahren, aufzuspüren und ihnen das Handwerk zu legen. Und der erste Teil des Romans, den ich geschrieben habe, spielt am Persischen Golf in Doha. Damals hieß das Doha, diese Stadt. Und dort kommen die Helden eben zum ersten Mal in Kontakt mit diesen Sklavenhändlern und heben dort quasi einen geheimen Sklavenmarkt aus und befreien noch einige weitere Frauen. Und im Verlauf der weiteren Handlung müssen wiederum unsere Helden fliehen, weil sie von den Sklavenhändlern ihrerseits gejagt werden. Das geht dann durch die Wüste und das sind dann und sie geraten dann noch in ein geheimes Königreich unter der Wüste und jenseits der Wüste. Und das sind dann die Episoden, die meine Kollegen Karl-Ulrich Burgdorf, Friedhelm Schneidewind und Jacqueline Montemurri geschrieben haben. Und wir hatten eben jeder von uns diese Handlungsorte, das hat das recht einfach gemacht. Wir wussten grob, was passieren sollte. Und dann hat jeder Autor, jede Autorin eben in ihrem Segment, das ist in diesem Roman jeweils 100 Seiten gewesen, in Kapitel unterteilt eine abgeschlossene Abenteuergeschichte geschrieben, die dann natürlich einen Übergang hatte zu der Episode des nachfolgenden Autors oder Autorin, die die Geschichte dann weitergeführt hat, dann wieder weitergeführt, bis alles am Ende zu einem glücklichen und spannenden Ende führte. Dann gab es eine Endredaktion, da wurde alles nochmal angeglichen und am Ende hatten wir einen Roman.
Gut. Jetzt würde ich sagen, weil wir ja von einer Lesung gesagt haben, wir haben den Autor da, das ist eine Kleinigkeit, ein paar Minuten, viel ist nicht mehr. Nein, aber vielleicht mal ein bisschen reinlesen. Wir wollen Sie ja eigentlich nur animieren, das Buch selber zu lesen. Sie können sich auch gerne diese Leseproben mitnehmen. Es geht auch weiter. Wir hatten gestern eine Veranstaltung schon, das ist ja ein Buch mit starken Frauen. Herr Röder hat eigentlich in dem Part, schon in seinen vier Büchern vorher, hat die Kunst eigentlich sehr nah an Karl May zu schreiben. Also hat es, obwohl er ihn früher gar nicht gelesen hat, sehr gut aufgenommen mit seiner Lektüre und sehr viel Karl-Mayiges, wie ich es mal nenne, mit in seinen Teil reingenommen. Und das finden wir auch aus Karl-Mays Sicht eigentlich sehr gut. Aber jetzt will ich gar nicht weiter, sondern wenn Sie was haben, würde ich einfach mal reinlesen. Wir sind dann knapp in der Zeit. Aufgrund des Wetters haben wir ja etwas später begonnen. Aber ein paar Zeilen zum bisschen mal reinhören. Alexander Röder aus Sklavin und Königin.
Gut, ich muss vielleicht einführen, also wir befinden uns jetzt in diesem geheimen Sklavenmarkt und unser Held Karabenemsi hat sich mit seinem Freund Haji Halef Omar als reicher Mann verkleidet, der dorthin geht, um Sklavinnen zu kaufen und er trifft dann einen der oberen Sklavenhändler, der den Namen Youssef al-Fuladi trägt und einen prächtigen mit Smaragden versehenen Säbel trägt. Ich bin jetzt natürlich hier ein bisschen... Ich lese einfach mal irgendwas vor. Wir folgten einem Weg durch die abteilenden Tücher und Troddeln in diesem Raum, in dem festivitätenmäßigerweise der Sklavenhandel geschah, ohne dass wir die anderen Gäste störten. Die Musik wurde leiser, als wir den Raum verließen, in einem schmalen Gang das Haus durchmaßen und zu einem Innenhof gelangten, der von Fackeln erleuchtet war. Ihr Schein ließ die Bogengänge ringsum in tiefe Schatten fallen. Die Balken, welche aus den Wänden über den Bögen ragten, wirkten wie schwarze Finger, die im flackernden Licht sich zu bewegen schienen. An der gegenüberliegenden Seite des Hofes sah ich ein Tor, dessen Flügel standen offen und ich konnte schwach weitere Gebäude erkennen, wohl Stallungen und Lagergebäude. Zu beiden Seiten des Tors sah ich zwei der schwarzen Wachen al-Fuladis mit ihren riesigen Säbeln. Der Innenhof besaß einen großen Brunnen, dessen gekachelte Umrandung schimmerte, doch war der artesische Springquell versiegt, das Becken rund trocken. In dem gemauerten Kreis drängten sich furchtsam zwei Dutzend Frauen, spärlich bekleidet, aber frisiert und geschminkt, die Sklavinnen. Die meisten besaßen helle Haut, helles Haar, doch auch einige Afrikanerinnen und Inderinnen waren darunter. Und eine noch immer stolz dreinblickende Frau mit Zügen, die ich nicht genau im Orient verorten konnte. Ihr Blick traf sich mit meinem und ich war erstaunt. Es schien, als erkenne sie mich. Es mochte aber nicht meine Person sein, die jene Regung bei der Frau auslöste. Sie erkannte vielleicht mein Schauspiel und dass ich nicht der grausame Mann war, als der ich mich gab. Doch wenn es ihr gelang, mich zu durchschauen, dann musste ich auf der Hut sein. Neben dem Brunnen lauerte der ausgezehrte Zauberer mit seiner straff über die Gesichtsknochen gezogenen Haut. Sein kahler Schädel schimmerte im Flammenlicht. Ich war versucht, den Musadas, meinen magischen Ring, hervorzuziehen, um zu prüfen, ob die magischen Fesseln der Frauen bereits gelöst worden waren. Doch ich konnte es nicht wagen. Auf der anderen Seite des Brunnens stand der Mann in der dunklen Jellabar, deren Kapuze noch immer den Kopf bedeckte und ihn wie einen mittelalterlichen Henkersknecht erschienen ließ. Zu seinen Füßen kauerte eine Sklavin mit dunkel schimmernder Haut und ich erkannte mit Entsetzen, dass die Farbe ihres Körpers nicht allein von ihrer Herkunft herrührte und der Glanz nicht vom Schweiß der Angst, sondern vom Blut und aus Striemen und Schnitten ihres Leibes ran. Das ist jetzt ein bisschen gruselig, na gut. Von Abu Kurbatschs Hand ringelte sich der Natternleib der langen Peitsche. Dann ist es so, dass es unseren Helden natürlich gelingt, den Bösewicht und seine Henkersknechte zu überwältigen. Durch das Tor des Hofes dringen ihre Gefährten ein. Der britische Lord hat zwei schottische Schwertkämpfer, zwei Grenadiere dabei. Und dann gibt es ein schönes Feuergefecht und einen Säbelkampf, an dem Ende natürlich die Guten obsiegen. Die Sklavinnen können befreit werden. Besonders freut sich natürlich die ehemalige Sklavin, die Holländerin Van Beverning. Und den Helden gelingt es eben, die Frauen außer Landes zu schaffen, indem sie sie als Seeleute verkleiden, als Matrosen und auf dem Schiff eines befreundeten holländischen Kapitäns außer Landes bringen. Unsere Freunde verbleiben also in Doha, wollen noch die Hintersmänner der Sklavenhändler besiegen, aber dann gelangt man auf ihre Schliche und sie müssen aus Doha fliehen in die Wüste hinein, die man gemeinhin die Wüste des Todes nennt. Und ob sie aus diesem Abenteuer heil herauskommen, können sie alle, übrigens schönen Dank, dass sie so früh und bei dem Wetter hier erschienen sind, können sie alle in diesem Episodenroman lesen, der ja nicht nur von mir geschrieben wurde, sondern von vier weiteren Autorinnen und Autorinnen. Ich nenne sie nochmal: Karl Ulrich Burgdorf, Friedhelm Schneidewind, Jacqueline Montemori, die heute nicht hier sind. Aber wir haben eben zwar jeder nur ein Viertel dieses Romans geschrieben, hoffen aber, dass Ihnen der Roman insgesamt einen kompletten Spaß macht. Dankeschön.
Ja, Dankeschön, Alexander Röder. Wenn Sie das Buch erwerben wollen, wird hier nebenan, ist auch eine Signiermöglichkeit, dann sind Sie dazu herzlich eingeladen. Nehmen Sie gerne Leseproben mit, gerne auch eine mehr, wenn Sie möchten, für Freunde oder sonst wo. Wir freuen uns, weil wir haben bisher, wer es gelesen hat, eigentlich nur positive Reaktionen. Und das mehr kann man nicht verlangen. Und wir freuen uns auch darüber, wenn es denn den Lesern gefällt. Also auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.